Lassen Sie uns einen Augenblick still werden. Vater, und nun wollen wir bei dir all das abladen, was zwischen dir und uns steht. Diese Berge der Last und auch die Mauer der Schuld. Herr, dass du mit uns reden kannst und dass wir frei werden von dem, was uns fesselt. Herr, Elende sind wir auch. Und deshalb bitten wir dich um ein Wort für uns. Amen. Brunnengeschichten. Heute der Brunnen in der Wüste. Unterschrift Wasser für die Elende. 1. Mose 16, 1 bis 16. Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abram: Siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Und da nahm Sarai Abrams Frau ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie 10 Jahre im Land Kanaan gewohnt hatten. Und er ging zu Hagar, die ward schwanger. Und als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Und als nun Sarai sie demütigen wollte, floh sie von ihr. Aber der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur. Der sprach zu ihr: Hagar, Sarais Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du wirst schwanger werden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihn, und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss habe ich hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Und darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Und Hagar gebar Abraham einen Sohn. Und Abraham nannte den Sohn, den ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt, als ihm Hagar den Ismael gebar. Amen. Liebe Freunde, seit es Menschen gibt, gibt es Brunnen. Genauer, schon vor den Menschen gab es so, 1. Mose 1 und 2, Wasser, Meere, Ströme, ja, Brunnen. Ohne Brunnen kein Leben. Aber mit Brunnen Vegetation, Tiere, Menschen, einfach Leben, ganzes Leben. Und so erfanden die Menschen Ziehbrunnen, Schöpfbrunnen, Springbrunnen, Saugbrunnen, artesische Brunnen. Sie sehen, ich habe mich wirklich informiert. Sie bauten Dorfbrunnen, Stadtbrunnen, Klosterbrunnen, Schlossbrunnen, Gesundbrunnen. Und sie verkünstelten sich an Barockbrunnen, Renaissancebrunnen, Rokokobrunnen, Kunstbrunnen aller Art. Aber Gott sei Dank muss uns das jetzt und den nächsten 4 Mal nicht interessieren. Denn was uns in den Blick kommen soll, sind die biblischen Brunnen. Und die waren ihrer Art nach, und so steht es in jenem Artikel, entweder Zieh- oder Schöpfbrunnen. Und von ihrem Aussehen her waren sie alles andere als irgendwelche Kunstbauten. Ein mit Steinen ausgelegtes Loch und vielleicht eine runde Schutzmauer drumherum und das war's auch schon. Unsere Geschichte heute spricht eigentlich von zwei Brunnen, also zwei Brunnenszenen, die uns wichtig werden sollen. Der erste Brunnen, der ist nämlich namenlos. Der wird gar nicht erwähnt, nicht ausdrücklich genannt, aber er war bestimmt vorhanden. Denn wenn Nomaden lagern, dann muss ein Brunnen vorhanden sein. Nennen wir diesen ersten Brunnen den Brunnen auf dem Hain. Denn nach Kapitel 13, 18 lagerte sich dort Abraham und sein Tross im Hain Mamre, unweit von Hebron. Israelfahrer kennen das alles. Nachdem sich Abraham von seinem Schwager Lot schiedlich, friedlich getrennt hatte. Beide Brunnen gehören zusammen. Deshalb zwei Punkte. Erstens, der Brunnen auf dem Hain und der Brunnen in der Wüste. Erstens, der Brunnen auf dem Hain. Wenn vorhin in dem Text von dem zweiten Brunnen als vom Brunnen in der Wüste, vom Brunnen von den Sehenden geredet und geschrieben wird, so muss beim ersten Brunnen von Blinden geredet werden, nämlich von geistlich Blinden. Der Brunnen geradezu der Toten, nicht der Lebendigen. Sehen Sie, an dem Brunnen auf dem Hain sind sie miteinander allesamt blind geworden, die Sehenden, geistlich blind. So wie man geistlich blind sein kann, obwohl man mit 50 oder 60 überhaupt noch keine Brille braucht und noch auf den Abstand von 3 Metern eine Bibel lesen kann. Leute, die scharf sehen, aber geistlich blind sind, das sind diese drei geworden, um die es hier geht, nämlich Abraham, Sarah, zugegebenermaßen, ich sage immer noch altmodisch Sarah, man müsste neuerdings Sarai sagen, aber das klingt so nach Entführung aus dem Serail. Lassen Sie mich die Sarah nennen, so wie ich es gelernt habe, die nächste Generation sagt dann Sarai. Also, Abraham, Sarah und Hagar, alle drei sind blind geworden. Erstens, Abraham, der hat ja gesehen. Der hat unwahrscheinlich gesehen. Er hat weit gesehen, bis in den Nachthimmel hinein. Und dort hat er die Sterne erkennen können. Und er hat sie nicht gezählt, nicht weil seine Augen sie nicht erkennen konnten, sondern weil er so viel Zahlen überhaupt nicht drauf hatte. Sehen Sie, so gut hat er gesehen, unwahrscheinlich gut. Und Gott hat ihm gesagt, siehst du die Sterne, kannst du sie zählen? So groß soll einmal deine Nachkommenschaft sein. Und er schaute mit einem Weitwinkel hinauf, ein Sehender, dieser Abraham, die Sternstunde seines Lebens überhaupt. Und damals war er 76. Und inzwischen ist er nach der Angabe hier 86 geworden. Also zwischen dieser Sternstunde und diesem Augenblick sind 10 Jahre übers Land gegangen. Aber seine Nachkommen hat er nicht gesehen. Nicht ein einziger Sohn, geschweige denn eine Tochter, ist angekommen. Ein Stern, nicht einmal ein Sternchen, ist aufgegangen. Und er fragt sich, wie lang soll ich eigentlich noch warten? Gott tut keinen Zug. Gott rührt keinen Finger. Gott macht keinen Rucker, sagen wir. Gott macht überhaupt keinen Rucker. Und so wurde er blind für Gottes Wirken. Wenn Sie, warten ist schwer, das stimmt. Warten ist schwer. Schon 5 Minuten auf den 14er oder auf den 1er zu warten und dann noch bei solchem Wetter. 5 Minuten, eine Ewigkeit. Oder dann beim Zahnarzt. Er will es ja recht machen. Aber der vorige klappt so nicht und dann sitzt man 30 Minuten. Alle Illustrierten hat man schon durch. 30 Minuten, 40 Minuten, ich elend lang. Und sehen Sie, Studenten warten auf die Zulassung. Unsere Theologen schreiben ein Examen und dann müssen sie ein halbes Jahr arbeitslos, geldlos, müssen sie warten, ob sie vielleicht eine Vikarsstelle bekommen. Schlang, elend lang, 28, seit dem sechsten Lebensjahr auf der Schule. Und dann 28, 30, viele verheiratet. Warten, warten, ob sie einen Job bekommen. Sehen Sie, 10 Jahre hier sind eine Ewigkeit. Wenn man zumal noch auf den Sohn wartet, zu dem man im Alter, wenn ich so recht spüre, im Alter man nicht gerade geduldiger wird, vielleicht einige unter uns, aber so scheint mir es wenigstens. Sehen Sie, er wartet. Und über diesem Warten wird dieser Abraham blind. Und Sarah? Sarah auch. Sie verliert die Geduld. Sie verliert, Entschuldigung, nicht den Glauben. Sie sagt nämlich, der Herr hat mich verschlossen. Sie und ihr Mann nehmen Kinderlosigkeit nicht einfach als Naturgegebenheit an. Sie sehen in ihrer Kinderlosigkeit eine Verfügung Gottes. Wissen Sie, in der Bibel gibt es überhaupt keine von Gott losgelöste Naturtatsachen. Alle Naturvorgänge sind in der Bibel mit Gott in Zusammenhang gebracht. Natur ist überhaupt ein heidnischer Begriff. Natur kommt in der ganzen Bibel nicht vor. Natur ist vom Stamm her ein heidnischer Begriff. Was man Natur nennt, nennt die Bibel immer Schöpfung. Dort, wo man eigentlich heute Natur sagt, sollte man immer als Christ Schöpfung sagen. Der Gott Abrahams ist Urheber, Erhalter, Erlöser und Vollender aller Kreatur. Auch das Kinderkriegen ist nicht ein von Gott losgelöstes Problem. Kinder sind eine Gabe Gottes und Leibesfrucht ist ein Geschenk. Das heißt aber auch, Gott ist auch ein Herr der Kinderlosigkeit. Gott ist auch der Gott der Kinderlosigkeit. Liebe Freunde, auch sie ist eine Gabe von schwerem Gewicht. Die Verheißung steht noch und sie gilt. Jesaja 54, 1. Rühme du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, freue dich mit Rühmen und Jauchzen, die du nicht schwanger bist. Denn die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat. Eine Verheißung, die bis zu dem heutigen Tag nicht aufgehoben ist. Eine Verheißung, die über vielen Leben steht, obwohl sie gerade das nicht stehen lassen wollen. Aber es ist eine Verheißung und Verfügung Gottes, die heißt, dass Gott die ganz besonders segnen will, die keine Kinder haben. Die Einsame hat mehr Kinder, als die den Mann hat. Sollte der Gott, der Kinder segnet, nicht auch die Kinderlosigkeit segnen? Sarah sagt die Wahrheit, wenn sie sagt, der Herr hat mich verschlossen. Aber sie sagt nur die halbe Wahrheit. Und halbe Wahrheit sind eben leider ganze Lügen. Sie verschweigt, dass Gott ihr Nachkommen verheißen hat. Sarah sieht sich an und sieht nichts mehr von der Verheißung. Sarah schaut auf sich und wird blind für die Wirklichkeit Gottes. Geistlich blind. Wenn Gott keinen Finger rührt, sagt sie. Und wenn Abraham lammfromm sich mit Gottes Zusagen abfindet, dann ist es einfach einmal wieder an der Frau, nach dem Rechten zu sehen. So wie es immer wieder an der Frau ist, nun die Zügel zu ergreifen und zu zeigen, wo es lang geht. Sie macht einen Vorschlag. Geh zu meiner Magd, Abraham. Geh zu meiner Magd, Hagar, ob sie einen Sohn bekomme. Liebe Freunde, dieser Vorschlag war nach damaligem Recht rechtens. Lesen Sie nach 1. Mose 30, 3 und 9. Dieser Vorschlag war nach damaligem Recht legitim. Dieser Vorschlag war nach deren Vernunft das einzig Vernünftige. Aber damit wird sie gleichzeitig zur Versucherin des Abraham. Denn wie verträgt sich das mit dem Glaubensgehorsam? Sarah sagt, wir müssen Gott nachhelfen. Wir müssen Gott auf die Sprünge helfen. Wir müssen Gott endlich Beine machen. Wir müssen Gott zwingen. Wenn wir nicht sehen, dann müssen wir Gott nachhelfen. Wenn wir nichts von den Wirkungen in dieser Welt erleben, dann müssen wir es eben machen. Wenn Gott immer schweigt, dann müssen wir ihn reden machen. Wir sind immer wieder hinter Gott her, um ihm Füße zu machen, damit er das auch tut, was wir wollen. Liebe Freunde, nicht alle gesetzlich erlaubten Wege sind von Gott gewollten Auswege aus der Spannung. Nicht alle gesetzlich erlaubten Wege sind Auswege aus Spannungen. Wir haben ja heute vielfach das umgekehrte Problem, so wie es sich hier darstellt. Frauen erwarten Kinder. Und dann gibt es riesige Spannungen zu Hause. Die Spannungen mit dem Freund, dem Mann, werden unerträglich, weil der Mann oder der Freund dieses Kind nicht haben will. Und nun geht man den legalen Weg über Paragraph 218 und lässt abtreiben, um die Spannung zu lösen. Die Spannung ist gelöst und die Schuld ist riesengroß. Ein möglicher Weg heute, ganz gewiss. Ein möglicher Weg, aber ein schrecklicher Irrweg. So wie bei Abraham auch. Immer wenn wir eigene Wege heraus aus der Spannung suchen, dann sind das Holzwege. Wir müssen uns das wieder klar machen. Immer wenn wir eigene Wege suchen, die uns die Spannungen wegnehmen könnten, dann sind es Irrwege. Dann sind es Holzwege, liebe Freunde. Abraham erliegt der Versuchung, er gehorcht der Stimme Sarahs, weil er nicht mehr auf die Stimme Gottes horcht. So wie Adam, und die Folgen bleiben auch hier nicht aus. Es kommt, wie es kommen muss. Der Friede im Haus ist dahin. Vom Haussegen überhaupt gar keine Rede mehr. Das Ganze ein einziger Scherbenhaufen. Sarah ist blind geworden. Abraham ist blind geworden. Und Hagar, die Magd, auch. Nicht wahr? Obwohl sie am Anfang ganz große Augen gemacht hat. Große Augen, als ihr dieser Vorschlag gemacht wurde, Leihmutter zu werden, Mutterwürden zu tragen, herausgenommen aus dem Sklavenstand. Aber dann wird sie auf einmal blind für die Verhältnisse, sieht falsche Perspektiven, sie sieht nicht mehr als Magd und sieht die Sarah nicht mehr als Herrin, sondern sie sieht es umgekehrt, so wie wenn man das Fernrohr rumdreht und sieht auf einmal das, was bisher groß war, ganz klein und in der Ferne. Der Sarah, der Hagar, steigt's in den Kopf, sie emanzipiert. Diese Frau trumpft auf. Eigentlich bin ja ich jetzt die Herrin im Haus. Jetzt bin ich die Frau im Hause. Liebe Freunde, zwei Frauen im Clinch. Es geht hart auf hart. Schrecklich in diese Szene. Die Sarah eilt schließlich zu Abraham und bittet das Familienoberhaupt, das es damals noch war, bitte das Familienoberhaupt, der Magd die Flausen auszutreiben und ihr den Kopf zurechtzusetzen und zu sagen, Hagar, so geht das nicht. Aber Abraham, und so schreibt ein Ausleger, ein alter Ausleger im letzten Jahrhundert, Abraham macht zwischen den zwei starkknochigen Frauen eine recht unglückliche Figur. So ist's. Eine recht unglückliche Figur. Mich wundert's, dass in der heute so hochgepriesenen und hochgejubelten feministischen Theologie diese Stelle noch gar nicht recht entdeckt und auch noch nicht richtig gewürdigt worden ist. Sie gehört überschrieben, der Hampelmann zwischen Frau und Emanze. Das ist der Abraham geworden. So weit kann's kommen, wenn man blind wird. Und so weit kommt's auch, wenn alle geistlich blind werden. Getreu seiner Veranlagung, Unangenehmen auszuweichen, biegt Abraham nicht nur vom Weg des Glaubens ab, den er vorher schon verlassen, sondern auch vom Weg der Billigkeit, indem er Hagar nicht zurechtweist, sondern der Willkür der leidenschaftlich erregten Saga preisgibt. Abraham guckt weg, er ist ja blind. Sarah schlägt blind wütend zu und Hagar läuft blindlings davon. Genau so ist's. So ist's. Ein Scherbenhaufen. Und wenn wir jetzt noch einmal fragen, wer ist denn schuld? Wer ist denn daran schuld? Abraham ganz sicher. Seine Bereitwilligkeit zur Familienplanung ohne Gottes Zustimmung ist schuld. Freunde, seine Zustimmung, seine Bereitwilligkeit zu einer Familienplanung ohne Gottes Zustimmung ist schuld. Schon damals war dieses Problem da, das heute zu einem riesigen Problem in jungen Familien geworden ist und das wir nicht mit der linken Hand wegwischen wollen. Die Frage der Familienplanung. Familienplanung ohne Gott ist immer Schuld. Dieser Gott will mitreden durch sein Wort, durch sein Gebet, durch seine Knechte. Ob wir, wenn Gott Kinder schenkt, ob wir mit einem Kind leben wollen oder mit zwei oder mit vier. Liebe Freunde, die Wohnungsfrage ist heute eine schreckliche Frage. Ein unendlicher Druck für junge Familien. Aber die Wohnungsfrage kann doch nicht die einzige Frage sein, die dieses Problem lösen soll. Wir müssen doch wieder Gott fragen, Herr, was willst du, was wir zwei und was wir in dieser Familie miteinander für dich tun können? Was will Gott von uns? Das ist doch die Frage. Abraham ist schuld und Sarah ist auch schuld, überdeutlich. Man kann Gott nicht Beine machen, ihm nicht ins Handwerk pfuschen. Wer ihm ins Handwerk pfuscht, verpfuscht sein Leben. Das ist der Satz. Wer ihm ins Handwerk pfuscht, verpfuscht sein Leben. Warten können. Und noch einmal müssen wir diesen Satz hören, weil er immer wieder wie ein roter Faden durchs ganze, auch Neue Testament läuft. Warten können. Und wenn ich sage, ich bin schon 22. Herr, ich bin da schon 37. Herr, und ich bin schon 58. Wie lange soll ich doch noch warten? Einer der großen Lieder ist eben doch, wenn die Stunden sich gefunden, bricht die Hilf mit Macht herein. Um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Gott weiß den Punkt ihres Lebens. Gott weiß die Stelle ihres Lebens. Und wenn er bis diesem Abend hier sie noch auf die Wartebank setzt, dann weiß er, warum. Und es ist gut so, Freunde. Es ist gut so. Alle drei haben Schuld. Ob es bei uns anders ist, bei unseren Scherbenhäufen. Wo Scherbenhaufen sind, ist Prüfung notwendig, wo mein Teil der Schuld liegt. Der sicher schöne Brunnen auf dem Hain Mamre ist der Brunnen der Toten, ein Brunnen der Blinden. Sobald ein Mensch den Weg des Glaubens verlässt und den Weg menschlicher Berechnungen und Kalküls einschlägt, stürzt er in die Finsternis, wo kein Ausweg mehr sichtbar ist. Zweitens, der Brunnen in der Wüste. Sehen Sie, Hagar flieht.
Hagar flieht südwärts, das ist Richtung Ägypten, das ist Richtung ihre Heimat gewesen. Sie will also zurück in die alte Heimat, in ihr Ursprungsland. Unterwegs schaut sie sich immer wieder ängstlich um, denn auf Sklavenflucht stand damals die Todesstrafe und Flüchtlingsschicksale schon auf diesen ersten Seiten der Bibel. In der Nähe der Grenze, auf der Oase Schur, ist's bei ihr aus mit der Kraft. Sie kann nicht mehr. Sie macht Rast, setzt sich hin und auf einmal eine Stimme. Hagar, Sarah Magd, dass sie mit Namen angeredet wird, ist erstaunlich. Es zeigt, dass es sich um einen Boten Gottes handelt. Liebe Freunde, Engel erkennt man nicht an ihren Flügeln. Man erkennt sie auch nicht am Heiligenschein. Boten Gottes tragen leider keine Uniform. Aber Boten Gottes reden mit Namen, sie reden persönlich und sie reden per Du, seelsorgerlich. Hagar, wo kommst du her und wo willst du hin? Eine Frage, die zum Innehalten zwingt. Die Hagar und uns. Du, wo kommst du her? Und wo gehst du hin? Entschuldigung, ich komme von zu Hause und ich gehe wieder nach Hause. Ich komme vom Skiurlaub und ich plane den Sommerurlaub. Ich komme von der Schule und gehe zur Uni. Ich komme vom Berufsleben und ich gehe in den Ruhestand. Sehr kurz gedacht. Ist das alles? Woher kommen wir eigentlich? Und wohin gehen wir? Woher kommen Sie wirklich? Und wo ist Ihr Ziel? Das muss man wissen, wo das Ziel liegt. Die Ausbildung und der Ruhestand ist zu kurz. Wohin geht's denn? Woher kommst du? Und wohin willst du? Wer das Ziel nicht kennt, kann den Weg nicht wissen. Wohin geht's? Hagar weiß nicht. Weil sie auch nur kurz gesetzte Zielpunkte hatte. Sie kommt vom Brunnen und sie geht zum Brunnen. Das ist bei ihr. Sie kommt vom Brunnen und geht zum Brunnen. Aber Hagar, woher? Wohin? Und dann jene drei Worte. Kehre wieder um. Das ist nicht leicht, aber es gibt keine andere Möglichkeit. Kehre wieder um. Es ist geradezu unvernünftig, diesen Fluchtversuch abzubrechen und ins Elend zurückzugehen. Trotzdem kehre wieder um. Wir alle sind letztlich auf der Flucht vor diesem Herrn. Und viele sind ermattet liegen geblieben. Und viele liegen ermattet an irgendeinem Brunnen. Und irgendwo in einer Quelle suchen wir neue Kraft zu schöpfen. Und dann mitten hinein auch jener Ruf, kehre um, kehre wieder um, ändere die Richtung. Merken Sie jetzt das Neue Testament, Jesu Klang, tue Buße. Kehre um, es gibt gar keine andere Möglichkeit, als dort zu sein, wo er uns haben will, nämlich bei sich, in den Verhältnissen, in die er uns hineingestellt und aus denen wir immer fliehen wollen, so wie die Hagar. Weil wir das Gefühl haben, dass uns Unrecht geschieht. Weil wir das Gefühl haben, dass andere uns schlagen und peinigen, wenn nicht äußerlich und innerlich. Weil wir das Gefühl haben, das ist nicht der Platz. Wir müssen zurück zu unserem Ursprungsland. Deshalb immer wieder sind wir nicht doch am falschen Platz, müssen wir nicht doch gehen und dorthin gehen, wo es anders ist. Kehre wieder um an den Platz mit allen alten Spannungen. Kehre wieder um an den Platz, der dir so viel Not macht. Kehre heute Abend wieder um in die Wohnung mit all ihren Sorgen und Nöten. Gott will dich in diesen Verhältnissen haben und dort auch segnen. Du wirst einen Sohn bekommen, Ismael. zu Deutsch, der Herr hat gehört. Er hat ein Elend gesehen. Und er fügt hinzu, dieser Ismael wird ein wilder Bursche werden, ein Wildesel, der Stammvater der Beduinen. Sicher, liebe Freunde, der erwählte Nachkomme Abrahams war ein anderer. Aber auch dieser Ismael ist ein von Gott geschickter. Sie wissen, das theologische Problem bis zum heutigen Tag, bis zu dieser Stunde nicht gelöst. Ismaeliten und Israeliten. Israel hat die Erwählungsgnade und Ismael die Güte Gottes. Wer hat Anrecht auf die Ländereien? Ein schweres, schweres Problem. Hagar, wir können es nicht lösen. Hagar jedenfalls entscheidet sich zur Umkehr, zum Zurück, zur Demut. Die Blinde wird sehend und sie erkennt, du bist ja der Gott, der mich sieht. Du Gott, du entdeckst mich selbst in der Wüste. 1. Korinther 13, 12. Ich werde erkennen, gleich wie ich erkannt worden bin. Man wird gesehen, ehe man sieht. Man wird gekannt, ehe man kennt. Hagar gehört nicht zu den Erwählten, sondern zu denen am Rande, zu den Elenden. Aber sein Erbarmen, Gottes Erbarmen umfasst alle Kreatur. Psalm 145, Vers 8. Der Herr ist gütig und erbarmt sich aller Kreatur, aller seiner Werke. Es gibt keinen Ort mehr. Es gibt keinen Ort, den er nicht sieht. Und es gibt keinen Menschen, den er nicht zurückrufen will. Und noch eins. Wer bei Menschen in Ungnade fällt, ist bei Gott noch längst nicht abgeschrieben. Hagar hat Wasser gesucht und mehr als Wasser gefunden. Die Elende fand Gott und deshalb ist es der Brunnen der Lebendigen. Abraham, Sarah und Hagar werden zu Segensträgern, obwohl sie alle drei schweren Dreck am Stecken hatten. Gott ist ein Gott der erwählenden Gnade und der gewährenden Güte. So kann es zusammengefasst werden. Gott ist Gott der erwählenden Gnade und der gewährenden Güte. Er ist ein Gott, der tröstet und sieht. Der tröstet und sieht. Wenn das kein Wort für die Elenden heute Abend ist. Amen.